Amen. Danke, Wolfgang, fürs Beten. Jetzt muss ich auch erstmal kurbeln. Das macht ja der Storch auch jedes Mal. So, seid ihr gut drauf? Okay. Also, ich bringe euch nicht zum Weinen. Ich hoffe nicht. Nein, tue ich sowieso nicht. Mach ich nie. Okay, also für die, die mich nicht kennen, ich heiße Martin, ich komme ursprünglich aus Hamburg, wohne jetzt seit ein paar Jahren in Köln, bin auch schon ein paar Jahre hier in der Gemeinde, bin mit der schönsten Frau der Welt verheiratet, Rahel, und das finden Sie jetzt ganz doof, dass ich das gerade sage, aber es stimmt, ist jetzt ein bisschen dunkel, sonst würdet ihr ihm alle recht geben. Und bin heute ein bisschen spät gekommen, weil wir ein Treffen hatten in Köln wegen der Volksbibel, und ich weiß, dass einige davon von euch hier auch dafür beten, und das war total geil. Es war super geil. Also die ganze Konzernleitung ist ins Auto gestiegen, von Witten zu mir in die Münstereifeler Straße im dritten Stock in meine Küche gekommen. Und der Typ meinte scherzhaft zu mir am Telefon, wenn Sie jetzt einen Autounfall haben, dann könnte der Verlag Konkurs anmelden, weil die ganzen Entscheider dann platt wären. Und es ist total gut gelaufen. Ich habe da leider so ein bisschen, ich darf noch nicht ganz offen drüber erzählen, da bitten sie immer drum. Ich schreibe auch immer viel zu viel in meinem Blog, und dann kriegen die irgendwie Ärger über 1000 Ecken und so. Aber das Buch wird auf jeden Fall rauskommen. Das habe ich aber auch immer schon gesagt. Und es wird auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr rauskommen. Auf jeden Fall vor Weihnachten. Und es sieht ganz so aus, dass es sogar noch zur Buchmesse rauskommt. Und wir haben da irgendwie zusammen gesessen, und irgendwie war Gott plötzlich da. Und plötzlich, es war im Grunde so wie bei diesem ersten Treffen, das habe ich hier schon mal erzählt, als wenn irgendwie so drei kleine Jungs zusammensitzen und plötzlich planen, wie sie ihre nächste Baumhöhle bauen wollen. So kam es mir auf jeden Fall vor. Ja, und wir machen noch eine Hör-CD. Ja, genau. Und dann machen wir noch Seminare und ja, noch einen kleinen Flyer rein. Und ja, und so. Und das war total geil. Ja. Ja, der Brockhaus Verlag wird es nicht machen. Aber, kann ich das sagen, Rahel? Schatz? Okay, ich gebe in einer Woche nochmal Zeugnis, dann kann ich sagen. Ich verquassel mich immer so schnell. Okay. V. NV. Nicht MV, NV. Nein, okay. Jo, also, als ich hier das erste Mal gestanden habe und gepredigt habe, das ist schon bestimmt ein Jahr, anderthalb Jahre her, habe ich euch von meiner Wüste erzählt, durch die ich gegangen bin über anderthalb, zwei Jahre, und habe erzählt, dass ich glaube, dass das Leben mit Gott immer bedeutet, einen Weg zu gehen. Ja? Und jeder, der hier sitzt, hat irgendwann mal von Gott gehört, Jesus ist zu ihm gekommen, ein anderer Mensch hat ihm was von Jesus erzählt, und irgendwann hat Gott dir gesagt, komm, leb mit mir, komm, folge mir nach, hat Jesus gesagt, ich habe ein neues Ziel für dich, ich habe einen Weg für dich, ich habe eine neue Richtung für dein Leben. Und dann fängt man an, diesen Weg zu gehen mit Gott, und ich bin diesen Weg gegangen über viele, viele Jahre, und dann gab es irgendwann eine Zeit, wo es plötzlich super ätzend war, wo Wüste angesagt war, wo Versuchung da war, wo Gott plötzlich meilenweit entfernt schien. Und ich habe irgendwie erzählt, dass ich glaube, dass dieser Weg mit Gott immer auch durch Wüsten führt. Und dass in diesen Wüsten sich im Grunde entscheidet, worauf unser Glaube gebaut ist. Ja, worauf ist dein Glaube gebaut? Ist dein Glaube darauf gebaut, dass du eine hübsche Frau kennengelernt hast, die Christin war, und dass du dich deswegen bekehrt? Oder weil du irgendwie eine schöne Erfahrung gehabt hast in irgendeinem charismatischen Gottesdienst? Oder ist dein Glaube wirklich auf dem Fels gegründet, auf Jesus gegründet? Und in meiner Wüste war das so, da sind viele, viele Sachen verbrannt. Viel Religion, viel, viel Pseudo-Christentum, viel Blödsinn, den ich mir angelesen und angelernt habe, den mir Leute erzählt haben über Gott. Aber es ist was geblieben, was sehr, sehr Wertvolles geblieben. Es ist, der Fels ist geblieben. Und ich bin auf diesem Fels gelandet und konnte von dort aus neu anfangen, mit Gott zu leben. Und heute, das habe ich euch damals erzählt, ist meine Beziehung zu Gott so geiler, so intensiver, so feuriger, so besser, als sie noch nie zuvor gewesen ist. Was in dieser Wüste aber auch passiert ist, ist im Grunde wie beim Computer, wenn du einen Absturz gehabt hast, du musst den Reset-Knopf drücken, ja, und die Software fährt nochmal neu hoch, das Betriebssystem fährt nochmal neu hoch, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und in meiner Wüste habe ich auch neu nochmal mir die Frage gestellt, was sind eigentlich so die Basissachen, was ist so das, worauf ich mich stellen kann, wenn ich mit Gott lebe. Ja, Jesus war klar, der Fels hat gehalten. Aber dann kommen ja noch viel mehr Fragen. Wie sieht dieses Leben mit Gott aus? Wie komme ich voran? Wie funktioniert, wie kriege ich meine Probleme im Griff? Meine erste Predigt nach der Wüstenpredigt war, also meine zweite Predigt, dass die erste Antwort, die Gott mir auf diese Frage gegeben hat, war, die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe ist das Allerwichtigste. Und das ist der Anfang, auf den man auch immer wieder neu zurückkommen muss. Dass man schnallt, begreift, versteht, dass Gott vor allen Dingen nur das eine möchte, dass du ihn liebst. Gott möchte, dass du ihn liebst. Auf die Frage, die man Jesus gestellt hat, was ist das wichtigste Gebot, das wichtigste Gesetz? Und die Gesetze waren schon das Wichtigste vom Wichtigen. Ja, das war schon Top Priority. Das Allerwichtigste vom Wichtigen. Die Antwort von Jesus war, die Liebe ist das Wichtigste. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und, das war mein zweiter Punkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, was Gott von dir will. Und mein dritter Punkt war dann, dass ich glaube, dass man diese beiden Sachen nur wirklich tun kann, wenn man eine Offenbarung davon bekommt, dass Gott dich liebt. Dass Gott dich liebt. Die Liebe, die du zu Gott hast und die zu deinen Mitmenschen hast, die entzündet sich an der Liebe, die Gott zu einem selber hat. Und ich persönlich glaube heute immer noch mehr als je zuvor, dass die Christen, die Jesus-Freaks, aber auch diese Welt, dass wir alle eine Offenbarung davon brauchen, wie sehr Gott uns liebt. Und dass diese Welt krank ist vor Liebessehnsucht nach Gott. Und dass das die Botschaft ist, die wir den Leuten sagen müssen. Amen. Alright. Mein nächster Punkt war dann meine nächste Predigt, das war meine letzte Predigt. Und das war auch so das nächste, was dann sozusagen Gott mir klar gemacht hat, war, hey, Gebet. Gebet ist super wichtig. Gott möchte, dass wir mit ihm reden und die übernatürlichen Dinge, die Dinge, die uns voranbringen, das sind die Sachen, die im Gebet passieren. Und ich habe euch erzählt, dass die Jesus Freaks auf jeden Fall auf Gebet gegründet sind. Und das war das, was wir am Anfang an Hamburg, da war ich halt dabei irgendwie, am allermeisten gemacht haben. Wir haben gebetet, gebetet und gebetet und gebetet. Und das Gute an Gebet ist, dass dann nicht irgendwelche Menschen die Ehre bekommen, nicht irgendwie, ja, was für ein tolles Konzept habt ihr da gehabt? Und die Leute haben uns immer gefragt, na, was für ein Konzept habt ihr denn da gearbeitet? Was für ein Buch habt ihr denn gelesen? Was für ein Seminar habt ihr besucht? Aber es war kein Konzept, es war kein Seminar, es war auch nicht eine Person, auch kein Martin. Es war das Gebet, die Hoffnung, die wir auf Gott gesetzt haben, die Jesus Freaks am Anfang vorangebracht haben. Das war unsere ursprüngliche Kraft. Und heute ist sozusagen meine vierte Predigt in dieser Reihe dieser Basics. Und ich glaube, dass das auch noch weitergeht und dass ich, wenn ich hier weiter predige, ich mich nicht mit den Themen beschäftigen will, die sozusagen für die fortgeschrittenen Christen sind, sondern dass ich einfach gemerkt habe, wir brauchen die Basis. Und die noch nicht so lange mit Jesus leben, für dich ist das vielleicht gut mal zu hören, aber auch für die schon Ewigkeit mit Gott leben, ist das super wichtig, sich immer wieder neu darauf zu besinnen, was ist das Wichtigste, worauf muss ich mich ausrichten, was ist die Basis meines Glaubens. In Johannes Evangelium im ersten Kapitel möchte ich euch die ersten vier Verse vorlesen. Und zwar schreibt Johannes Folgendes. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Amen. Ich habe mal vor Ewigkeiten im Drogenentzug in Hamburg ein Praktikum gemacht. Und da war so ein Mädchen, die war schätzungsweise 15, 16. Boah, und die war echt so fertig, ey. Die hat wirklich hardcore-mäßig gejunkt, hardcore-mäßig das Drogenleben durchgezogen. Und die war wirklich über Jahre 24 Stunden mörderbreit. Und ihr einziges Ziel war, sich zu betäuben. Ihr einziges Ziel war, irgendwie aus diesem Leben rauszukommen, aus dieser Realität rauszukommen. Solange sie denken konnte, hat sie mir erzählt, hat sie sich irgendwie breit gemacht. Und ihre Arme waren voll mit Schnitten und ihre Beine waren voll mit Schnitten. Die hat sich mit so Rasierklingen irgendwie ständig aufgeritzt und hat sich mit der Nadel in den Arm gestochen, weil sie diesen Schmerz in ihrem Leben nicht mehr spüren wollte und weil sie meinte, wenn sie sich einen äußerlichen Schmerz zufügt, muss sie diesen innerlichen Schmerz nicht mehr spüren. Und ich habe mich dann lange mit ihr unterhalten und so nach und nach hatte ich das Gefühl, sie öffnet sich so ein bisschen. Und irgendwann hat sie dann mal in so einem Gespräch im Garten erzählt, dass ihre Mutter immer zu ihr gesagt hat, ich wollte nicht, dass du da bist. Ich bereue, dass ich dich geboren habe. Du stehst mir im Weg. Ich will dich nicht. Ich will nicht, dass du da bist. Ich kann dich nicht gebrauchen. Was willst du hier? Schon als kleines Kind. Und diese Worte dieser Mutter, diese Botschaft, die diese Mutter ihr immer wieder gesagt hat, das war die Ursache ihrer Krankheit. Das war die Ursache, warum sie sich fertig gemacht hat, warum sie sich kaputt gemacht hat, warum sie sich weggemacht hat. Worte haben Macht. Worte haben Macht. Worte haben so eine Macht. Wie ist diese Welt entstanden? Da steht nicht, dass Gott irgendwie die Sonne geformt hat. Da steht, Gott sprach, es werde Licht. Er hat ausgesprochen, es werde Licht. Und dann wurde das Licht. Ich fand das erstmal überraschend, dass das dort steht, ja. Dass am Anfang das Wort war. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe überlegt, stimmt das? Ist das wirklich so? Haben Worte wirklich diese Macht? Und dann war ich vor 2-3 Jahren in der Uni mal in so einem Seminar und da hat ein Professor eine Vorlesung gehalten und da sprach er von der Theorie des kommunikativen Handelns. Und diese Theorie besagt, dass Kommunikation, ja, das heißt, wenn man mit Leuten redet, wenn man sich mit unterhält, dass man in dem Augenblick Realität verändert, dass man in dem Augenblick Dinge in die Wirklichkeit schafft. Worte haben Macht. Und diese Macht wird ausgenutzt von Politikern, von Faschisten, von Adolf Hitler. Ja, das Dritte Reich ist auf Worten aufgebaut worden, die missbraucht wurden, auf Lügen aufgebaut wurden, auf Rhetorik. Ja, und Adolf Hitler hat seine Reden rhetorisch perfekt vorbereitet und hat die Medien, das Radio, den Volksempfänger auf den Markt gebracht, weil er wollte, dass möglichst viele Leute seine Worte hören, damit dass möglichst viele Leute von seinen Worten verführt werden und ihm Glauben schenken. Worte haben Macht. Worte können zerstören, Worte können verwirren, Worte können krank machen. Worte sind wie Flüche und ein Arzt hat mir mal erzählt, dass psychische Erkrankungen zu 80%, wenn nicht noch mehr, durch Worte kommen. Ja, Worte, falsche Worte, verletzende Worte, Lügen, die die Eltern erzählt haben, die die Lehrer erzählt haben. Ich kann mich noch gut dran erinnern, das war irgendwie, da waren wir in der zweiten Klasse, da war so ein Mädchen, die hatte ihre Hausaufgaben nicht verstanden. Und da hat die Lehrerin gesagt, hier stell dich mal auf den Tisch, dann musste sie sich auf den Tisch stellen und dann mussten wir alle mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du bist blöd, und dann mussten wir sie auslachen. Du bist blöd, und dann mussten wir sie auslachen. Boah, und ich werde das nie vergessen, wie die da stand und geweint hat. Und ich garantiere euch, diese Worte, die diese ganze Klasse auf sie eingeredet hat, die haben sie verletzt. Und ich habe dann 15 Jahre, 20 Jahre später gehört, dass dieses Mädchen heroinabhängig geworden ist und irgendwo am Hauptbahnhof war. Ich habe keine Ahnung, was jetzt heute mit ihr ist. Ja, die Selbstmordattentäter, die sich irgendwelche Bomben um den Bauch binden und meinen, es wäre ganz toll, wenn man sich dann in einen Bus setzt und die Dinger zündet. Die sind durch Worte verführt worden. Irgendein Mullah hat denen erzählt, hey, wenn du das machst, dann kriegst du einen Sonderplatz im Paradies. Dann wird alles super geil und wenn du stirbst, dann bist du mit Abraham zusammen und du hast es richtig gut und richtig prima. Ja, der Vater der Lüge, so sagt die Bibel, ist der Satan. Der Vater der Lüge ist der Satan. Und die meisten Probleme, die Menschen haben und auch die Christen haben, sind durch Lügen entstanden. Durch Lügen, die du glaubst über das Leben, Lügen, die du glaubst über Gott und vor allen Dingen durch Lügen, die du glaubst über dich selbst. Worte können aber auch heilen. Worte können auch heilen. Und Psychotherapie macht nichts mehr als das. Ja, du setzt dich da mit deinem Therapeuten zusammen, habe ich auch jahrelang mal gemacht, und laberst mit dem und redest mit dem. Der arbeitet nicht mit Pillen, auch nicht mit Tricks, manchmal mit Übungen, aber vor allen Dingen mit Worten. Worte können heilen. Gute Worte, liebevolle Worte, wahre Worte können heilen. Worte können uns Richtung geben. Und wir leben in einer so verwirrten Welt, meine Fresse. Wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, irgendwie bei mir im Jugendzentrum, was für ein Schwachsinn die teilweise glauben. Es ist unglaublich. Und selbst viele Christen sind echt verwirrt. Leider. Also mit der Volksbibel, ich habe da E-Mails bekommen und Anrufe bekommen. Meine Fresse, ist echt unglaublich. Ja, Worte können uns aber auch den Weg weisen. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und Licht bedeutet, dass du dich danach ausrichtest, in der Dunkelheit, wenn du da eine Lampe siehst, wenn du einen Leuchtturm siehst am Meer, die Leuchttürme haben den Schiffen Richtung gegeben, dann wussten sie, ah, da ist das Land und in die Richtung müssen wir gehen. Das Licht der Sterne hat den Schiffen damals wie heute immer noch gedient zur Orientierung. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Worte können retten. Worte können retten. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber eins kann ich dir sagen. Garantiert, weil dir irgendjemand davon erzählt hat. Und wenn du nur einen Flyer gesehen hast und da stand was drauf. Worte können retten. Und ich weiß, ich bin gerettet worden, zu Jesus hin gerettet worden, weil mir jemand von Gott erzählt hat. Mir hat jemand erzählt, dass es sich lohnt, mit Gott zu leben und dass Jesus mich liebt. Meine Schwester hat mir das erzählt. Und sie hat mir es einmal erzählt und 10-mal erzählt. Und irgendwann habe ich in meiner Dunkelheit und meiner Süchtigkeit und meiner Frustration und meiner Depression angefangen, auf diese Worte zu hören und habe mein Leben ausgerichtet auf diese Worte. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Jesus ist das Wort. Jesus ist das Wort. Er sagt von sich, ich bin das lebendige Wort. Und Jesus kann uns Richtung geben. Und die Worte, die Jesus zu uns spricht, die können dich heilen. Ja, wenn das wahr ist, dass Worte Macht haben, habe ich mir überlegt, was für Konsequenzen müsste ich mir daraus ziehen? Was für Schlüsse müssten mir daraus klar werden? Was müsste ich davon umsetzen in meinem Leben? Und ich bin auf ein paar Punkte gekommen. Ich glaube, dass wir lernen müssen, ich glaube, dass ich lernen muss, zu unterscheiden. Ich muss lernen zu unterscheiden, was sind Lügen und was ist die Wahrheit über mich. Ja, wenn meine Probleme, meine Depression, das Gefühl, dass ich finde, dass ich scheiße aussehe, dass ich nichts kann, dass ich sowieso scheitern werde in meinem Leben, dass ich nie eine Frau finde, dass ich nie einen Freund finde, dass ich nie was gepackt kriege, wenn das die Ursache dafür Lügen sind, dann muss ich die enttarnen. Ja? Ich muss sie enttarnen. Ich muss lernen zu unterscheiden, was sind wahre Worte, die auch ein Prediger sagt, auch jemand sagt, der hier vorne steht, und was ist gelogen, was ist falsch. Ich habe festgestellt, ich brauche das immer wieder, dass ich mich abchecken lasse von Gott, was ich glaube und was ich nicht glaube. Ich muss meine Gedanken und meine Werte immer wieder neu scannen lassen vom Gottes Virenprogramm, um zu sehen, was ist ein Virus und was ist gut, was ist in Ordnung, worauf kann ich bauen. Und ich glaube, der Grund, warum zum Beispiel auf mein Gebet viele Leute noch nicht gesund werden, ja, Ralf ist zum Beispiel schon lange krank und ich bete ganz oft für sie. Und ich habe mich gefragt, warum Gott, warum passiert das nicht irgendwie? Und eine Antwort ist für mich, weil ich meinen Worten, meinen Gebeten, weil ich Gott noch nicht so richtig glaube, weil ich zu viel Zweifel in meinem Kopf habe und Zweifel sind Lügen. Eine weitere Konsequenz ist, glaube ich, dass ich lernen muss, mich zu schützen vor Lügen. Und ich bin so ein Typ irgendwie, ich nehme immer alles erstmal sofort an und sage irgendwie, ja, klar, du hast recht. Und wenn mir jemand was erzählt und das leuchtet mir ein, dann lasse ich das erstmal sofort auf mich einströmen und sage mal, hast recht. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, ich brauche so eine Art Firewall. Ja? Ich brauche irgendwie etwas, was das filtert. Und ich sollte nicht ohne Schutz zum Beispiel auch in einen Kinofilm gehen. Ja, ich war irgendwie mal in so einem Film vor einiger Zeit, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, weiß ich nicht genau. Da hat irgendwie der Film das echt geschafft, dass man am Ende so einen Typen irgendwie total gehasst hat. Und ich bin irgendwie aus diesem Kinofilm rausgegangen und habe diesen Typen irgendwie gehasst, wie ich nur irgendjemanden hassen konnte. Und dann habe ich immer gemeint, das kann aber nicht Gott sein, das ist nicht gut irgendwie, Menschen zu hassen, das ist nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn ich so eine Art Firewall in meinem Kopf habe, dann kann ich so eine Sachen filtern. Dann kann ich mehr Wahrheit und Lüge voneinander trennen. Ich sollte mir überlegen, was für Leute höre ich so zu? Du solltest dir überlegen, mit was für Leuten redest du so zum Beispiel? Was für Leuten hörst du zu? Was für Leuten erlaubst du in dein Leben zu sprechen? Und es gibt einige, die haben ein großes, haben genug irgendwie aufgebaut und sind stark und können sich dagegen wehren, wenn Leute irgendwelche Lügen einem erzählen. Aber es gibt auch andere Leute, die können das nicht so gut. Und ich gehöre zum Beispiel dazu. Also was für Leuten höre ich zu? Mit wem labere ich so? Was für Bücher lese ich? Was setze ich meinem Geist aus? Von wem lasse ich mich voll labern? Und überall da, wo du merkst, da sind Flüche ausgesprochen worden über dich und über dein Leben. Wenn du merkst, das ist so stark, diese Lüge, du kommst davon nicht los. Ja, zum Beispiel, vielleicht hat dein Vater immer zu dir gesagt, du bist so unattraktiv, du wirst nie einen Partner finden. Ja, und du glaubst das irgendwo in deinem Kopf. Und du denkst, okay, jemand sagt aber nein, du siehst eigentlich ganz nett aus, du bist in Ordnung, du findest schon eine Partnerin, aber irgendwo tief in dir drin glaubst du das. Dann musst du diese Lüge brechen lassen. Dann geh zu einem Ministry-Team, geh zu jemandem, der mit dir betet und mach das vor dem klar und sag irgendwie Gott, hey Gott, da ist so eine Lüge in meinem Leben und die glaube ich immer wieder und ich glaube, dass ich bestimmte Sachen nicht gebacken kriege. Ich glaube, dass ich nie zu was bringe. Ich habe immer wieder Zweifel, ich habe immer wieder Depressionen. Ich kriege bestimmte Sachen nicht gebacken und ich glaube, dass das an Lügen liegt, die ich glaube. Und dann kann man zusammen mit jemandem beten und kann diese Lügen brechen im Namen von Jesus Christus. Und das setzt frei. Ich sage euch das. Ich habe das selber gemacht mit meinem Mose, mit meinem Rudi Pinke, Pastor da in Frankfurt. Oh, und das war so eine spürbare Veränderung, als ich davon nach Hause gefahren bin. Wahrheit muss gegen die Lüge gestellt werden. Und die Wahrheit ist stärker. Und mein letzter Punkt Ich glaube, wir sollten uns mehr mit den Worten von Jesus beschäftigen. Weil Jesus das Wort ist. Jesus ist das lebendige Wort. Und das finde ich so cool. Wenn ich die Worte von Jesus mir durchlese, und das habe ich jetzt bei der Volksbibel ganz viel, da brauche ich keine Firewall. Das kann ich glauben. Was Jesus sagt, ist die Wahrheit. Jesus ist der Einzige, bei dem ich 100% sicher sein kann, dass er die Wahrheit sagt. Ich kann mich danach ausrichten. Ich weiß, er ist das Licht der Welt. Ich kann mich auf ihn verlassen. Darum Bibel lesen. Bibelstellen auswendig lernen, von mir aus. Sich Bibelstellen, mein Zimmer ist voller Bibelstellen zurzeit, also mir geht's echt eigentlich tierisch gut, aber trotzdem, weil ich so geile Sachen entdeckt habe bei dieser Volksbibelgeschichte. Und diese Sachen an sich ranlassen und das lernen und die Lüge enttarnt sich in dem Augenblick, wenn die Wahrheit dagegen steht. Jesus betet in Johannes 17, Vers 17. Lass sie dir zu Gott, betet er, für seine Jungs, für seine Freunde, für seine Jesus-Freaks. Und er betet, lass sie dir immer ähnlicher werden durch die Wahrheit. Deine Worte sind die Wahrheit. Lass sie dir immer ähnlicher werden durch die Wahrheit. Deine Worte sind die Wahrheit. Und das ist doch das Ziel, so zu werden wie Jesus. Wir sind Jesus-Freaks. Ich möchte so werden wie Jesus. Jesus ist mein großes Vorbild. Und ich möchte so werden wie er und ich möchte seine Worte hören und ich möchte mich mehr auf seine Worte einlassen und ihm mehr vertrauen, ihm mehr zuhören, ihm mehr in mein Leben sprechen lassen als allem anderen, was sonst noch so in mein Leben redet. Gott hat immer die Wahrheit parat. Und man kann ihm vertrauen, weil er die Liebe ist. Und alles, was er dir sagt, das sagt er dir, weil er dich liebt. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Wir brauchen auch keine Angst vor der Wahrheit zu sagen, die er zu uns redet. Weil er gut ist. Und weil er uns Richtung geben will. Denn seine Worte sind immer wahr. Amen. Alright. Habt ihr noch Bock, kurz zu beten? Ja, okay. Okay. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr irgendwie euch hinknien oder aufstehen oder so, und dann seid ihr schon gleich fit für den Lobpreis. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit in Person bist und dass man bei dir keine Angst haben muss, dass du nur die Wahrheit sagst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns zeigst, wo wir Lügen in unserem Leben glauben, Lügen über uns selbst, Lügen über das Leben mit dir, Lügen, die uns unsere Eltern erzählt haben, unsere Freunde, vielleicht sogar irgendwelche Pastoren oder Seelsorger, irgendwelche Bücher, irgendwelche Zeitschriften, irgendwelche Freundinnen oder Freunde. Jesus, danke, dass du stärker bist als die Lüge, dass du den Vater der Lüge geschlagen hast, ein für alle Mal. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns deine Wahrheit zeigst und dass du mehr und mehr die Lügen enttarnst in unserem Leben und deine Wahrheit dagegen stellst. Wir bitten dich, Jesus, dass deine Wahrheit immer mehr leuchtet in uns und dass wir deiner Wahrheit immer mehr nachfolgen, dass wir mehr und mehr erkennen, was die Wahrheit ist. Danke, Jesus, dass man dir vertrauen kann, 100%. Amen.